It's more than money that you need.
Herzlich willkommen zu More Than Money, die Podcast-Show für Menschen, die mehr als Geld in ihrem Leben wollen. Wenn Sie sich mehr Geld, mehr Glück und mehr Lebensqualität wünschen, um Ihr Leben bewusster zu leben und es zu genießen, dann sind Sie hier richtig. Schauen Sie mit mir hinter die Kulissen und entdecken, wie Sie Ihr Denken ändern können, um Ihr Leben in allen Lebensbereichen zu verbessern. Hören Sie spannende Geschichten und wertvolle Tipps, wie Sie einen rundum entspannten Umgang mit Geld erreichen. Lüften Sie das Geheimnis, wie Sie das Leben führen können, das Sie wirklich wollen. Mein Name ist Andreas Enrico Brill und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir starten gleich mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum heutigen More Than Money Podcast. Wir haben wieder mal einen ganz besonderen Gast. Das sage ich zwar öfter, aber dieses Mal ist das etwas, was mich auch persönlich bewegt. Ich sage gleich warum, denn wir haben heute einen Profisprecher am Start, den ich aus dem Fernsehen zwar kenne, aber nicht wirklich vom Sehen. Deswegen wird sich vielleicht derjenige, der das Video jetzt schaut, fragen, ja, den habe ich ja noch nie gesehen. Was habe ich jetzt mit dem am Hut? Der sitzt ja in keiner Talkshow. Nein, aber wir hören ihn öfter. Das wird er uns gleich selber erzählen, in welcher Position er dort unterwegs ist und was er da genau macht. Herzlich willkommen, Thomas Friebel.
Hallo.
Sei gegrüßt.
Ja, du sitzt schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe mich gefreut, dass du der Einladung gefolgt bist. Und wir wollen heute darüber sprechen, was Auftreten und was Überzeugen eigentlich ist und wie man das macht. Und wer kann das besser als jemand, der das täglich tut, nämlich als Profi. Und wir haben uns ja auch auf einer solchen Veranstaltung kennengelernt, wo es um solche Dinge geht. Und insofern ist das total spannend und ich freue mich, dass du da bist. Und vielleicht hast du Lust, uns ein bisschen zu erzählen, was ein Profisprecher ausmacht.
Ja, also du hast mich ja schon vorgestellt vom Namen. Thomas Friebel heiße ich und man kennt meine Stimme aus dem Fernsehen, zum Beispiel aus der Sendung Wer wird Millionär oder Klein gegen Groß. Oder ich spreche immer wieder auch für Stern TV, für große und kleine Sendungen, viel Unterhaltungssendungen in allen unterschiedlichen TV-Sendern, weil es mir einfach unheimlich Spaß macht, auch so ein bisschen aus der Hüfte so locker und flockig zu sprechen, was offensichtlich auch so ein bisschen so einen Nerv trifft über die Jahre. Und ich habe früher viele unterschiedliche Sachen gemacht, habe immer, also von der Ausbildung, und das interessiert die Leute immer, so, ja, was muss ich denn machen, um Profisprecher zu werden?
Genau.
Und dann sage ich, also sprechen kann ja jeder. Ja, kann auch jeder. Wenn man meine Geschichte dazu kennt, ist es ganz spannend, weil ich hatte früher, als ich angefangen habe, echte Mikrofonangst. Das heißt, bei meinen ersten Nachrichten habe ich fast keinen Ton rausgekriegt, weil ich so aufgeregt war. Wenn ich so unterwegs war mit dem Mikrofon als junger Nachrichten- oder Volontär, also ich habe eine journalistische Ausbildung beim Radio gemacht, wenn ich so unterwegs war mit dem Aufnahmegerät, dann hatte man so einen Bollen in der Hand und ist so mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Da war das alles kein Problem, weil man ja Augenkontakt hatte und konnte so seine Schwächen auch überspielen durch Charme und Lachen und weiß der Geier was. Aber als ich dann zum ersten Mal im Nachrichtenstudio saß, habe ich echt gerade noch so meinen Namen sagen können und dann war fast Funkstille und Stottern und es war halt eine total dramatische Situation für mich damals und es war so schlimm, dass die Moderatorin dann wirklich auch die Musik einspielen musste und das Wetter vorgelesen hat. Und ich dachte so, die Welt bricht zusammen. Also das war schlimm. Und das ist aber gleichzeitig eine sehr hoffnungsvolle Geschichte, finde ich, weil jetzt lebe ich davon, wirklich als Profisprecher tagtäglich vor Mikrofonen zu sitzen, ob bei mir im Studio oder bei Produktionsfirmen, und wirklich gut davon zu leben, dass ich mit meiner Stimme arbeite. Und das finde ich für viele, die sagen, ah ja, ich habe das mal probiert und dann hat das nicht geklappt. Also wenn ich es schaffen kann, dann können es viele andere auch schaffen, aus seiner größten Schwäche eine wirkliche Stärke zu machen. Und es ist natürlich nicht über Nacht gekommen, aber ich hatte dann auch Support durch den Chef, der gesagt hat, naja, der macht das schon. Und ich habe mich dann einfach hingesetzt und habe sehr, sehr viel geübt und gelernt und Hätte ich aber damals die Tricks drauf gehabt, die ich heute weiß, wie man diese Redeangst oder Mikrofonangst besiegt, wäre das damals viel schneller gegangen. Mhm. Und deshalb habe ich vor ein paar Jahren ein Redeprogramm entwickelt für Menschen, die Redeangst haben. Und das ist in 5 Stufen zu einem sicheren Auftritt. Und das hilft vielen. Und ich habe halt so in dieser Zeit des Coach, also dadurch, dass ich immer wieder Menschen coache, vor Publikum zu sprechen oder überhaupt zu sprechen, habe ich dann nochmal eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und das mache ich jetzt so als, ne, ich bin sozusagen Coach und aber im Hauptberuf immer noch Sprecher. Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf deine erste Frage.
Alles gut. Wir können ja mal ein kleines Spielchen machen. Wir haben ja nun immer diesen Multi-Channel, sprich Podcast und Interview in einem als Video. Wir können ja mal alle bitten, kurz mal die Augen zu schließen. Es sei denn, Sie sitzen jetzt gerade am Steuer, während Sie uns zuhören. Das ist vielleicht jetzt nicht so schlau, beim Laufen auch nicht unbedingt im Wald. Aber alle anderen, die Möglichkeit haben, können ja mal im Moment die Augen schließen. Und dann sagst du mal etwas, was du typischerweise, was die Menschen vielleicht so kennen, das weißt du viel besser als ich, um zu sagen, ah ja, die Stimme ist das, den kenne ich. Hast du da was drauf?
Ja, das Klassische ist natürlich, oder das eines der bekanntesten Sachen ist sicherlich, herzlich willkommen zu Wer wird Millionär?
Ja, das ist so, ne?
Dann geht es, glaube ich, noch weiter mit den, ne? Jetzt habe ich, muss ich gerade noch mal kurz sagen, wer wird Millionär? Normalerweise lese ich das natürlich ab, ja. Aber ich habe es jetzt so oft gesprochen, dass ich es eigentlich auswendig können müsste. Diese 5 Kandidaten haben heute die Möglichkeit, 1 Million Euro zu gewinnen. Und dann kommt bababam und dann werden die einzelnen Leute vorgestellt.
Ja, herrlich.
Ja. Und ja, dann mache ich auch Computerspiele. Der ein oder andere, der vielleicht daddelt, der kennt den Feuergott Ragnaros. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, vor dem Mikrofon wirklich total auszuflippen. Und der Toningenieur sitzt dann hinter dir und sagt, schon bei der Soundbearbeitung, bei der Tonprobe, das war ein bisschen laut, kann es ein bisschen weniger geben? Oder ich ziehe hier mal das Mikro runter. So. Wenn man sich so richtig auspowern kann vor dem Mikro. Das macht unheimlich Spaß. Und es ist auch eine sehr, sehr, sehr unterschiedliche Arbeit jeden Tag, wenn man nur sehr seriös arbeiten muss. Was weiß ich, für Stern TV muss man dann auch sehr ernste Themen ansprechen. Mhm. Und bei lockeren Themen wie Spiel für dein Land oder so eine Eurovisionssendung, da kann man richtig aus dem Vollen schöpfen und seinen eigenen Senf dann auch noch so dazugeben mit einem kleinen Lachen oder so hinten am Ende der Matz. Wo dann der Redakteur sagt, oh, das lassen wir drin. Und ich so denke, oh, ja, das ist ja gut. Also, was da nicht so im Skript steht, das erfüllt mich schon mit sehr, sehr großer Freude. Und das ist natürlich auch toll, weil das finde ich ja auch bei dir toll, dass es einfach, man merkt, wenn man Menschen begegnet, die ihre Talente leben, die das leben und das tagtäglich tun, was ihnen wirklich Spaß macht, wo ihre Leidenschaft ist. Und was, ja, das ist einfach, das, wenn ich darüber rede, dann erfüllt mich das mit Freude und sicher auch mit Stolz und allem, was dazugehört. Aber es ist doch auch die Freude, die mir und die Leidenschaft, die ich da reingeben kann. Und das ist natürlich eine tolle Arbeit. Und ja, ich kann immer wieder nur, und das ist das, was ich so bei der Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, gelernt habe, kann immer nur appellieren, hör in dich rein und frag dich, was ist eigentlich das, was mir wirklich Freude und was ich von Leidenschaft gerne mache.
Absolut.
Und überlege, das muss vielleicht nicht direkt der Beruf sein, aber überlege davon mehr zu tun in deinem Leben und du wirst wirklich einen großen Schritt an Lebensqualität gewinnen. Und wenn man das dann noch, und viele, viele könnten das, glaube ich, wenn sie die Angst nicht abhalten würde, es zu tun, wenn man dann den Schritt geht und sagt, ja, und jetzt konzentriere ich mich ganz darauf und mache das wirklich. Mhm. Das ist auch meine Geschichte, dass ich das immer nebenbei gemacht habe, weil ich mich nie wirklich getraut habe, das kannst du nicht als Hauptjob machen. So, ne? Du musst erst arbeiten. Du musst
was Vernünftiges lernen. Ne?
Ja. Journalist arbeiten, das darfst du dir nicht erlauben. So, ne? Wie kommst du dazu, dass du nur vom Sprechen leben und so? Ja, und deshalb habe ich dann verschiedene andere Sachen gemacht und mit meinem Bruder eine Produktionsfirma, die mich echt ausgesaugt hat, kreativ. Und irgendwann war es dann so, dass ich sagte, nee, So, ich kann das nicht mehr machen. Ich muss was anderes machen. Und dann habe ich mich auf das Sprechen konzentriert. Und das war eine harte Zeit am Anfang. Auch das wiederum als Tipp für jeden, der das hört. Es wird nicht leicht. Aber die Energie, die du vielleicht in deinem alten Job oder in dem jetzigen unzufriedenen und frustrierenden Leben hast, das ist ja auch eine Energie, die du da, der du ausgesetzt bist. Und die Energie aufzuwenden, frustriert zu sein oder zu klagen, die Energie zu nehmen und zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es da, dass ich in einen Job komme, der dann gar kein Job ist, sondern eine Tätigkeit, die mir Freude macht und die mich mit Leidenschaft erfüllt, die Energie zu nutzen, dann wirst du da auch schneller hinkommen.
Ich liebe es, und, in die Kulissen zu gucken.
Ja, und auch im Grunde zu wissen, ja, möglicherweise, du kannst scheitern, aber wenn du nicht scheitern willst, wirst du auch nicht scheitern. Dann musst du nur lange genug aushalten. Bei mir hat es fast 3 Jahre gedauert, bis ich wirklich davon leben konnte. Mhm. Und das war auch immer mit so einer Sache, gut, das war damals zu der Zeit, als in New York die Türme einstürzten durch die Attentate, die Wirtschaft nach unten ging. Das war gerade die Zeit, wo ich gesagt habe, ja, ich lebe jetzt nur noch vom Sprechen. Und da hatte ich auf einmal im Hauptberuf die Hälfte von dem, was ich sonst im Sprechen nebenberuflich verdient hatte.
Okay.
Und das war wenig. So. Ja. Und das dann aber nicht aufzuhören und einfach weiterzumachen und ja, jeden Tag sich sozusagen zu quälen und Leute anzurufen und zu überlegen, okay, wie kann ich diesen Traum trotzdem verwirklichen? Mhm. Dann kommt irgendwann der Durchbruch. Und der kommt nicht über Nacht, sondern auf einmal merkst du, ah, jetzt passiert was. Und dann guckst du zurück und denkst dir, wow, das ging dann doch schnell. So.
Ja. Und dann gehen plötzlich Türen
das auf
und
du sprichst Geld wahrscheinlich nicht anders.
Definitiv nicht. Ich würde gerne auch über das Thema Geld gleich noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Nicht nur, wie die heutige Situation ist, also unabhängig davon, dass wir dein Kontoauszug heute sehen wollen. Nein, wir wollen in die Vergangenheit gucken und wie es heute ist bei dir. Aber was ich vielleicht nochmal zusammenfassend an der Stelle sagen möchte, es zieht sich auch für diejenigen, die den Podcast häufiger hören oder auch Interviews von mir häufiger schauen, es zieht sich für mich wie ein roter Faden durch, dass alle, die, sobald sie über ihre Tätigkeit, über das, was sie wirklich lieben, sprechen dürfen, geht die Sonne auf. Das kannst du hören, wenn du den Podcast jetzt hörst und sagst, ich kann jetzt zwar den Thomas nicht sehen, aber ich habe eben an der Art, wie er spricht, wie er das erzählt, habe ich gehört, boah, da ist ja Dampf drin. Und das ist auch bei mir so, wenn ich von Dingen spreche, die mich begeistern, dann brennt das unterm Stuhl, als wenn dann ein Feuerwerk ist. Und ich möchte mich bewegen und möchte was tun. Und das fehlt vielen Menschen da draußen. Und das ist die ganz simple Antwort, die du wunderbar schon gegeben hast, sich einfach mal zu fragen, ist das, was ich da tue, etwas, wozu ich verdonnert wurde? Ich hatte gerade so ein Gespräch im Coaching mit jemandem, der hat auch gesagt, ich mache das nur, weil mir halt gerade nichts Besseres eingefallen ist. Ich wurde da irgendwie reingedrückt. Ja, dann ist kein Wunder, dass ich keinen Spaß dran habe. Und hinterher frage ich mich dann, ja, wer hat das eigentlich angeordnet? Und das warst du ja selbst am Ende.
Ja? Genau, aber das ist auch wieder die Selbstverantwortung. Wir können nicht jemanden dafür verantwortlich machen, der mich da reingedrückt hat, weil ich bin ja der sich da hat reindrücken lassen.
Exakt.
So, das ist natürlich immer wieder der Punkt, an dem alle erfolgreichen Leute zurückgucken und sagen, an dem Tag, wo ich selber die Verantwortung übernommen habe, da hat sich was geändert.
Das ist das Stichwort.
Richtig. Und das ist bei den Finanzen ganz genauso. An dem Tag, an dem du selber die Verantwortung für deine Finanzen übernimmst, wird sich etwas ändern.
Korrekt, korrekt.
Aber da weißt du sicherlich mehr.
Ein wenig. Ich habe ja nun auch umfangreiche Erfahrung gesammelt in dem Bereich. Also ich habe ja nicht 7 Jahre in meinem Büro gewohnt, weil das so sexy ist, sondern weil es einfach nicht anders ging. Und heute bin ich dankbar für diese Erfahrung. Ich habe sogar, bevor ich ausgezogen habe, ich noch nie gepostet, das werde ich irgendwann mal machen. Ich habe ein Video gedreht von dem leeren Büro, als es komplett, also leergeräumt war. Es waren 150 Quadratmeter. Da sagst du erstmal, das ist als Wohnung ganz charmant. Nein, das war ja mein Büro. Und das bisschen, was ich mir privat abgeknapst habe als Räumlichkeit, das war im Grunde dann nachher nicht mehr zu sehen. Ist ja auch gut so. Es hat ja jemand anders jetzt übernommen. Und mein Vermieter hat es bis heute, glaube ich, nicht realisiert. Das macht auch nichts. Ist keiner böse drüber. Ne? Aber dir wird natürlich ganz schnell klar, das kann jetzt nicht das Leben sein. Da ist die Komfortzone dann doch anders aufgebaut. Und da kann ich jetzt den ganzen Abend drüber sprechen. Wollen wir aber nicht tun, denn wir wollen ja so ein bisschen hinter deine Kulissen schauen. Wir können gerne nochmal über vielleicht in deinem Podcast oder so in meine Themen eintauchen, machen wir gerne. Aber mich würde jetzt interessieren, vom Profisprecher noch etwas zurückzuschauen. Wie bist du denn im Sinne von Sprechen und dergleichen aufgewachsen? Ich weiß es zwar, aber unsere Zuhörer und Zuschauer wissen es nicht. Was war der Ursprung, dass du gesagt hast, das ist mein Weg? War das schon immer so?
Nein, das war sicherlich nicht immer so. Aber ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Geld, und das ist ganz interessant wahrscheinlich, und das zieht sich ja auch durch deinen Podcast, wo das ist auch ein Glaubenssatz, den ich lange mit mir getragen habe und an dem ich manchmal heute noch knapse. Oder nicht knapse, sondern ich erlebe das durchaus auch als Fülle. Meine Eltern, ich bin sehr christlich aufgewachsen und bin selber auch überzeugter Christ. Und meine Eltern haben damals gesagt, mein Vater war Lehrer, und als er dann sein erstes Gehalt bekam, da schaute er so drauf. Das hat er mir neulich auch erzählt. Der ist jetzt 90 geworden. Ich sehe ihn jede Woche mindestens ein bis zwei Mal. Er wohnt auch hier in Köln. Und da hat er mir erzählt, und da ist mir auch einiges klar geworden. Da dachte ich so, wow, wie dass sich das so wie genetisch fortsetzt. Hat er auf diesen Auszug geguckt und hat zu meiner Mutter gesagt, Mensch, das ist ja ganz schön viel Geld. So, ne? Sie sind ganz arm aufgewachsen, sind beide Vertriebene. Mein Vater kommt aus Niederschlesien, meine Mutter aus Oberschlesien nach dem Krieg. Als die Polen dann ins Land kamen, wurden die wirklich vertrieben zu Hunderttausenden, wie wir ja wissen. Und sie kamen also mit nichts. Mein Vater, wie gesagt, 90 Jahre, der ist noch beim Reichsarbeitsdienst gewesen, ne? Der musste noch wirklich Schützengräben ausziehen. Er hatte da eine Verwundung, ist in englische Gefangenschaft gekommen, dann durchs Lazarett auch wieder raus, ist dann als Landarbeiter, also in ganz ärmlichen, von null angefangen eigentlich, ne? Also er hat gar nichts gehabt. Und hat dann verschiedene Ausbildungen gemacht, in der Jugendarbeit gearbeitet. Damals wurden Lehrer sehr gesucht, sozusagen hat er das dann über den zweiten Bildungsweg gemacht, ohne Abitur in dem Sinne. Und zum Lehrer der alten Schule, die mussten alles, Geschichte, Deutsch, Mathe, Englisch nicht, weil das konnte er nicht, aber Religion, also wirklich so fünf, sechs Fächer hatte er und war auch wirklich ein sehr guter Lehrer, weil ich kannte ihn selber auch schon mal. aber was ich sagen will, er und meine Mutter sind praktisch, meine Mutter auch dann vertrieben worden und hatten nichts und haben sozusagen von null angefangen und von den Eltern war auch nichts da. Und als er dann sozusagen sein erstes Gehalt hatte, hat er gesagt, Mensch, das ist ja ganz schön viel Geld. Was machen wir damit? Und dann haben sie gesagt, wir wollen das nicht behalten. So, wir wollen das nicht behalten. Und weil ich glaube auch, dass das so eine Geschichte ist, die sie von ihren Eltern auch wieder mitbekommen haben, weil da auch nie wirklich viel Geld da war. Und das aus diesem christlichen Gedanken, das ist uns geschenkt. So, ne, wir wollen da nicht festhalten daran, weil wir können eh nichts mitnehmen. So, dieser Gedanke. Also tun wir was Gutes damit. Und sie haben im Grunde genommen immer so gelebt, dass sie so über die Runden gekommen sind, aber alles andere verschenkt und weitergegeben und weggegeben haben. Und trotzdem erlebe ich, also bei uns war, wir mussten schon wirklich aufs Geld achten. Ne? So, ich habe noch vier Brüder, fünf Jungs, ein Lehrergehalt, aber fünf Jungs. Ne? Meine Eltern haben dann auch ein Haus gebaut. Aber wir haben nie Mangel erlebt. Also wir konnten immer durch Zufälle in Skiurlaub fahren beispielsweise. Wir sind immer in Skiurlaub gefahren, weil mein Vater hat da in einem kleinen Ort im Allgäu einem Pfarrer geholfen und der hat uns dann eingeladen. Die hatten dann so eine Art Jugendherberge unten drin und meine Brüder haben Orgel gespielt und dann brauchten wir dann nicht viel bezahlen oder gar nichts. Also Skiurlaub, wenn ich jetzt mit meiner Familie in Skiurlaub fahre, dann sehe ich irgendwie nur, wow, wie teuer das ist. Ne? Das habe ich alles so miterlebt. Ich meine, ich habe auch miterlebt, dass ich nicht die neuesten Jeans damals hatte. Und ne, wenn die Adidas Samba waren damals ganz aktuell, ne, die Jungs, ne, die Geld hatten, die hatten direkt die Sambas. Und ich konnte die immer nie haben, weil mein Vater nicht 80 Mark damals für Sambas ausgegeben hat. Und erst als die dann nach 2 Jahren so günstig waren, dass man die kaufen konnte, dann hatte ich auch mal Sambas. So. Also ich habe schon immer im Vergleich zu anderen in einer Welt gelebt, ja, wir sind nicht reich, ne, wir müssen aufs Geld achten. Wenn ich mal meinen Vater auf dem Schulhof, hast du mal 50 Cent oder 50 Pfennig waren es damals, ne, ja, für so kleine, das waren so Traubenzuckerherzen, gab es damals, kosteten 50 Pfennig. Ja, das war schon, alle 2 Monate mal so, ne? Na gut, so, ne? Das war was ganz Besonderes. Und andere, die haben mir sich jeden Tag so Herzchen reingezogen, so, ne? Und ja, du kannst das nicht leisten, kam dann, ne? Also hatte ich schon oft so das Gefühl im Verhältnis zu anderen, oh, wir haben kein Geld. Mhm. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, wirklich einen Mangel zu erleben, weil wir tolle Sachen gemacht haben. Wir sind nach Norwegen gefahren, ne, weil da wiederum ein Cousin ein Kinderheim hatte und da Möglichkeiten hatte. Also mit einer großen Familie viel erlebt. Und aber dieser Gedanke, ich behalte das nicht, das hat sich irgendwie auch bei mir durchgezogen. Und mein Gedanke war immer, du musst das Geld raushauen, dann kommt's auch wieder. Und das haben auf meiner Hochzeit noch meine Freunde vor 16 Jahren, meine Freunde in einem Video, ne, ja, der Fricke, das ist mein Spitzname, ne, Thomas Friebe, weiß ich nicht, wie irgendeiner mal auf Fricke kam, aber ne, ja, du musst das Geld raushauen, dann kommt's auch wieder, ne. Aber es war echt immer so. Ich habe immer viel verdient und ich habe es immer auch rausgehauen. Und es kam immer zurück, wie ein Bumerang. Und wenn ich angefangen habe, kniepig zu sein, wie der Kölner sagt, also geizig zu werden und nicht so sehr, ne? Und ich habe auch immer meinen Zehnten, so, ne? Ich habe immer 10% geguckt, auch in Zeiten, wo es nicht so gut war und wo es dann wieder richtig gut war, da habe ich weniger gegeben, interessanterweise. Und dann versiegte es auch wieder. Das sind möglicherweise wirklich Glaubenssätze. Das sind Glaubenssätze. Nicht möglicherweise, sondern ganz bestimmt. Aber nach dem Prozedere lebe ich fast heute noch, nur übernehme ich jetzt die Verantwortung. Also ich übernehme die Verantwortung für mein Geld und gucke genauer, wo geht es hin und wo sage ich, okay, das ist eine Investition, ne, das wird wiederkommen und das ist jetzt einfach nur im Grunde genommen ja, verprasst. So. Aber ich achte schon sehr darauf, dass ich nichts verprasse, sondern dass ich sinnvolle Anlagen, also dass das Geld sinnvoll verwende. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich riesige Reichtümer anhäufe. Wenn ich es theoretisch könnte. Es ist immer so, dass ich versuche, das Geld im Fluss zu halten. Ich werde jetzt dieses Jahr 50. Ich habe das Gefühl, es ist die Fülle ist da. Mhm. Es ist wirklich im Fluss. Auch wenn ich ein bisschen konsequenter und konkreter darauf achte, wo geht es hin und wie muss ich es machen. Aber dieser Glaubenssatz, es nicht festzuhalten, ist nach wie vor da. Der ist immer und dadurch habe ich das Gefühl, aus der Fülle zu schöpfen.
Es läuft.
Und das ist toll. Ich habe 4 Kinder. Mhm. Ich habe eine tolle Frau. Wir haben letztes Jahr sind wir in ein Haus gezogen, haben ein Haus gekauft. Haben das 8 Monate umgebaut, also und das ist wirklich toll geworden. Das ist schön, wir fühlen uns wohl da und wir konnten da auch aus dem Vollen schöpfen. Also das ist jetzt, ne, das ist ein schönes Haus. Das ist nicht ne, protzig oder so, sondern es ist wirklich schön. Und darauf achte ich auch, dass Schönheit in mein Leben kommt, dass ich investiere in Dinge, die schön sind. Ich fange jetzt an, in Kunst auch zu investieren, weil ich merke, das sind Werte, die wieder zurückstrahlen auf mich. Wir haben zu Hause immer Blumen. Klar, jetzt sagt der eine oder andere Nachbar, der dann vorbeikommt, ganz schön teuer. So, ganz schön teuer. Dann denke ich mir so innerlich, ich diese schönen Blumen, die kannst du gar nicht in Geld bezahlen, was die zurückstrahlen auf dich selber,
ja,
auf die Atmosphäre, auf das Miteinander, auf die Schönheit. Ich glaube einfach, dass wir, oder das ist meine Meinung, der Umgang mit Geld hat immer damit zu tun, was ist der Wert, den ich wieder zurückkriege? Mhm. So, was ist das, was ich wieder zurückkriege? Klar kann ich sparen und versuchen, wenig auszugeben und so, aber wenn ich das investiere in etwas, was wirklich schön, was mir Schönheit gibt, was an dem ich mich erfreuen kann, dann ist das mehr wert als, keine Ahnung, eine Aktie, die 9% Zinsen abwirft.
Alles gehört dazu, wenn du so willst. Was du beschreibst, ist im Grunde die vernünftige Aufteilung dessen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es Hörer oder Zuschauer gibt, die sagen, ja, das finde ich toll mit dem Geben. Ich überlege auch schon die ganze Zeit irgendwo, ich habe die Bibel ja auch mal irgendwann gelesen, ist lange, lange her. Da steht irgendwas drin, wer gibt, dem wird gegeben oder so ähnlich.
Genau. So. Ich glaube, es ist Johannes.
Ja,
oha. Vielleicht ist es auch Lukas.
Das ist ein Stück weit. Ist lange her. Wie auch immer. Die Tatsache heißt ja, ich habe, was weiß ich, 2.000 Euro im Monat zur Verfügung, 5.000, 10.000, 100.000, spielt keine Rolle, der Betrag, auch das wissen die meisten schon von mir, es geht nicht darum, wie viel Geld du hast, sondern wie du damit umgehst, und ich teile deine Meinung zu 100%, dass etwas in den Bereich fließt, womit die meisten bisher überfordert sind, ist, wie viel denn? Ja, du hast wunderbar formuliert, dein Vater sagt, alles, was wir nicht brauchen. Ja, die Frage ist, wie ist das messbar? Und du hast das auch sehr schön formuliert, daran hört man auch den Profisprecher, dass ich klar für mich definiere, ob das Investieren oder Ausgeben oder Verprassen oder was auch immer, jedes Wort, das wir sprechen, hat ja eine Bedeutung für uns selbst. Und wenn ich Geld investiere, ist das ein anderer Begriff, als wenn ich es ausgebe. Ausgeben hat nach meiner Definition null Wert. Dann kann ich es auch gleich in die Mülltonne schmeißen. Für Konsumgüter, die nichts wert sind, die in dem Moment, wo ich sie gekauft habe, eigentlich schon die Hälfte wert sind. Im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, wie Kunst oder Dinge, die im Wert steigen oder zumindest gleichbleibend sind. Wunderbar ist das, wenn ich ein Konzept habe, ist es noch ein Stück besser, weil ich dann aufteilen kann und kann sagen, ich habe 2.000 Euro zur Verfügung und ein Teil fließt dorthin, ein Teil dorthin, ein Teil dorthin. Ist in meinem Buch drin, ist auf meiner Webseite, ist überall in meinen Coachings natürlich auch zu finden. Es ist auch gar kein Geheimnis. Denn ich wurde auch von anderen mal irgendwann drauf gebracht, als ich mein Konzept schon hatte, hat mich immer gefragt, Andreas, wie viel sollte man, ist auch interessant, die Frage als solches, na, wie viel sollte man für Wohnen ausgeben? Und da habe ich gesagt, ich weiß ja nicht, wie viel du dafür ausgibst, ich kann dir sagen, was ich empfehlen würde, aber was man, es gibt die Statistik, es gibt Zahlen, was die Bundesbürger im Durchschnitt tun, aber das ist für dich natürlich wenig hilfreich. Wenn du jetzt vielleicht in der Hamburger Innenstadt wohnst, das ist, oder in der Kölner Innenstadt, dann wirst du mit diesem Durchschnittswert nicht weit kommen. Also stell dir halt die Frage, wie viel möchte ich? Und ich kann dir eine Empfehlung geben, damit du am Ende des Monats noch Geld über hast, wie viel Prozent das sein sollten. Das beantwortet auch die Frage in Bezug auf das Geben, was du gesagt hast, dass jemand sagt, ja, ich möchte gerne etwas für andere geben, auf welche Weise auch immer. Ich habe das mal nach einem Marathon erlebt, dass jemand zu mir sagte, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, macht aber nichts, dass ihm ja auch nichts geschenkt wird. Warum soll er denn anderen Leuten was schenken? So, ja? Ist eine mögliche Einstellung, die kann man ja haben, die Einstellung.
Ja,
Inwieweit sie hilfreich ist fürs eigene Leben und auch für andere, sei mal dahingestellt. Ich habe ihm dann halt davon erzählt, dass ich meinen Marathonlauf zugunsten anderer gemacht habe und habe an dem Tag, wo andere eben nur gelaufen sind, 4.500 Euro eingesammelt. So, und,
wow.
Ja, und das war halt für einen Hamburger Verein und der sorgt dafür, da sind wir wieder beim Thema Bücher, du hast ja auch da was hochkant, da werden sich einige schon fragen, was hat der da hinten stehen?
Was denn?
Ich kann es nicht davor setzen. Die für die Podcast-Hörer nur bedingt hilfreich jetzt, also Thomas hat da an der Wand etwas stehen, einen Spruch, den man nur zur Hälfte lesen kann, erfolgskurs.de, da unten steht ja, noch mal. Irgendwas.
Dein Erfolgskurs.de, ja, ich muss da, glaube ich, mal ein neues Banner machen.
Ja, da reden wir nochmal drüber gleich, über deinen Banner. aber das Prinzip war, dass ich ihm damit im Grunde klar gemacht habe, das habe ich, ich laufe ja sowieso den Marathon. Und wenn ich das tue, dann kann ich doch die Gelegenheit nutzen, in der Zeit was für andere tun. Es geht ja nicht darum, jetzt einfach was von sich zu geben und zu sagen, so, jetzt habe ich nichts, sondern einfach einen Mehrwert zu geben, den ich sowieso gebe. Und das ist ein wunderbarer Zusammenhang gewesen. Fiel mir nur gerade ein an der Stelle. Wie gehst du heute mit Geld um?
Bitte?
Wie gehst du heute mit Geld um?
Ja, wie gesagt, also ich, indem ich mir klar werde, ich habe die Verantwortung ne, für meine Familie, für meine Firma, ne, ich habe Angestellte. Mhm. Das heißt, ich muss sozusagen, wenn ich für mich selber verantwortlich bin, dann kann ich es raushauen, dann kommt es auch wieder. Mhm. Wenn ich für andere verantwortlich bin, dann muss ich weisere Entscheidungen treffen. Und, ja. Und da finde ich dein Konzept zum Beispiel super. Du unterscheidest ja eben nicht nur in Geld, sondern auch Beziehung, Geist.
Alle fünf Lebensbereiche.
Die acht Schritte kannst du nochmal, aber ist ja hier auch zu lesen. Das finde ich toll, weil es geht eben weit, und das ist ja auch dein Konzept, das finde ich wirklich, hat mich sehr inspiriert auch, und es ist vielleicht auch so, warum wir auf einer Wellenlänge sind, weil das sind genau die Sachen, das ist more than money. Es geht immer um mehr als Geld. Ja. Und das erlebe ich einfach auch, dass ich, ich beschäftige mich nicht so sehr mit Geld. Mhm. So, ne? Ich beschäftige mich mit dem, was ich in die Welt geben möchte, also ich, wie ich andere motivieren und inspirieren und transformieren will, und habe da die Erfahrung gemacht, je mehr ich anderen helfe, desto mehr kommt wirklich zurück. Und du kommst, und es ist interessanterweise, kommt es oft von anderer Seite zurück. Ja. Also es ist nicht so, dass wenn ich sage, wenn ich dem jetzt helfe und dem jetzt helfe und dem jetzt helfe, dann kriege ich damit so und so viel Geld, sondern indem ich einfach sage, korrekt, ich helfe, ich gebe das raus. Und deshalb ist es wirklich auch eine Form von Energie.
Definitiv.
Geld ist Energie.
Ja.
Das heißt, wenn ich mich mehr darum kümmere, meine Talente wirklich zu leben und anderen Menschen zu helfen, dann wird Geld nie ein Thema sein. Wenn ich ein echter Problemlöser bin, dann wird Geld nie ein Thema sein. Dann ist Geld immer da. So, dennoch muss ich natürlich die Verantwortung übernehmen und gucken, okay, ne, ich habe Angestellte, also muss ich gucken, dass am Ende des Monats so und so viel auf dem Konto auch ist, um die Leute zu bezahlen. Ich muss dafür sorgen, dass Rücklagen gebildet werden. Ich muss dafür sorgen, dass ich das Geld richtig investiere, dass es nicht Minuszinsen, sondern zumindest Pluszinsen bringen, irgendwie mindestens mal 3-4%. Mhm. Und wie ich das tue, das das ist natürlich in meiner Verantwortung. Und da ist es auch wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die da mehr Verständnis haben. Mhm. Aber ich denke, und daran habe ich mich auch immer gehalten, mir hat mal jemand gesagt, investiere nicht in etwas, wovon du überhaupt keine Ahnung hast. Und eine das, glaube ich, ist wirklich, bitte?
Eine alte Börsenweisheit ganz nebenbei.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich was. Und da versuche ich mich dran zu halten. Und im Grunde genommen jetzt, ich will jetzt keine Investitionstipps oder sowas geben, wie ich das mache. Da bin ich einfach, da bin ich zu wenig Experte. Mhm. Aber ich investiere in Dinge, von denen ich Ahnung habe oder von denen ich ein Gefühl habe. Und da ist die Emotion schon auch wichtig. Absolut. Und ich spekuliere auch nicht groß an der Börse. Da sagen ja auch immer, du musst irgendwie gucken, dass deine Emotionen, ne, die Leute, die, da sind zu viele Emotionen im Spiel. Und deshalb geht es oft schief bei Menschen an der Börse. Das ist wahrscheinlich so. Ja. Deshalb investiere ich da auf anderen Ebenen.
Da ist zum Beispiel sehr empfehlenswert der Podcast mit Herrn Röhl von mir. Ja, der hat ja über das Investieren sehr gesprochen. Ist einer der beliebtesten derzeit in den Podcast-Folgen. Kannst du ja nochmal reinhören, wenn du magst.
Das mache ich gerne.
Der macht nämlich genau das. Der ist unterwegs an der Börse und hat sehr viel darüber gesprochen, wie man damit eben richtig umgeht. Das war sehr spannend. Mhm. Was wir jetzt vielleicht mal aufgreifen können, ist eine Aussage, die, ich weiß nicht, ob sie so breit in der Bevölkerung unterwegs ist. Ich kenne sie aus dem Vertrieb. Und dann sind wir nämlich auch bei deinem Kernthema. Und ich merke schon, dass dann auch deine Augen gleich wieder leuchten. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Ja, ja, genau.
Es gibt ja Menschen, die der Überzeugung sind, wenn du einfach nur ganz wichtig irgendwo sitzt, Oder ich kenne das aus einem Film, ich glaube, das war mit Didi Haderford, ich habe schon überlegt, ich kriege es aber nicht zusammen. Ich brauche mehr Details. Kennst du den Film?
Nee.
Das ist eine Filmszene, ich glaube, es ist wirklich Didi Haderford. Er wird also in irgendeine, ich glaube, eine Vorstandssitzung oder irgendwas reingesetzt als Vertreter von irgendjemand. Er hat aber überhaupt
Okay.
keinen Plan von dem, was da passiert. Und
Okay.
er erkundigt sich, ja, was mache ich denn, wenn mich einer fragt, wenn ich irgendeine Frage beantworten soll und ich habe ja gar keine Ahnung von dem, was da los ist. Und dann kriegt er den Tipp, er sollte einfach sagen, ich brauche mehr Details.
Super.
Ja, und dann müssen die anderen sich natürlich erstmal rechtfertigen und erklären und machen und tun. In der Zeit kann er sich eine Antwort überlegen. So, das war der Tipp, soweit ich das richtig erinnere. Es gibt bestimmt Zuhörer,
Super.
die haben den Film auswendig drauf. Ich habe es nicht, mir ist nur gerade eingefallen, zu unserem Interview wird das toll passen. Wie siehst du sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit? Funktioniert das?
Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung Fake it until you make it, ne,
Yes,
dass die Amerikaner
that's
sagen.
what I mean.
Und das ist auch immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Es ist schon so, wenn du im Grunde genommen, es wirkt von innen nach außen und von außen nach innen. Das ist das, was so mein Konzept ist, wenn ich mit Menschen arbeite und sie coache. Wenn ich selber einfach mich gerade hinstelle, wie jetzt gerade, ne, mache ich das nochmal extra, die Brust raus und nehme nochmal eine richtig bewusste, gerade Haltung ein, dann wirkt meine ganze Körpersprache wesentlich souveräner, viel stärker nach außen. Und mir transportiert mein Gehirn, wow, Alter, war es aber jetzt, ne? Oder?
Du kannst ja
Man
richtig
macht
gut
das mal.
aussehen.
Stell dich mal so richtig, merk mal, die Brust kommt raus und dann denk überhaupt mal darüber nach, was du über dich denkst. Mach es mal kurz. Dann merkst du so, ne? Also, das
Ich
sind
sehe es
ganz
dir an,
normale
ja.
biochemische Vorgänge, die da passieren. Es gibt ein tolles Video, wer es noch nicht gesehen hat, auf YouTube oder ich habe die übersetzte Version in meinem Blog, coach-friebe.de, glaube ich, von Amy Cuddy.
Ja.
Und sie ist eine Professorin, die Associate Professor ist es, glaube ich. Und die haben Untersuchungen gemacht. Wenn Menschen sogenannte Powerposen einnehmen, hier, der da oben, ne, das ist eine Powerpose. Wenn du das 2 Minuten lang machst für die Leute, die jetzt nur im Radio den Podcast nicht per Video sehen, hinter mir steht ein Mann auf einem Felsen und reckt die Arme nach oben, also wie ein Sieger.
Ja.
Und das ist eine typische Powerpose und die verändert biochemische Vorgänge in deinem Körper. Das heißt, das Testosteron steigt, auch bei Frauen, und das Cortisol, das Stresshormon, sinkt. Und früher hat man gedacht, dass man hat das bei Affenherden beobachtet, dass die Kings immer wahnsinnig viel Testosteron hatten und wenig Cortisol. Jetzt war man davon ausgegangen, das liegt daran, deshalb sind die oben an der Stelle, weil die so viel Testosteron und wenig Cortisol haben. Ha, Pustekuchen. Wenn die in der aufgrund Krankheit oder aufgrund von einem verlorenen Kampf in der Hierarchie nach unten gesunken sind, ist auch das Testosteron runtergegangen und das Cortisol, das Stresshormon, gestiegen. Also, ne, der Rückschluss ist, dadurch, dass die an der Spitze waren, waren die halt an der Spitze, ne? Dicke Hose, ne? Brust raus, Affenarme. Warum schwitzen wir, wenn wir, ne? Warum schwitzen wir nicht, wenn wir die Arme breit machen? Ja, weil es besser belüftet ist. Warum stehen die Jungs vor den Diskotheken so? Oh, weil sie einfach mehr Eindruck machen. Und wenn du, ja, die bewegen sich ja auch immer so. Ne, meistens haben die ja nur T-Shirts an. Ich habe mich immer gefragt, warum bewegen die sich so komisch? Weil damit man besser den Bizeps sieht, dann kratzen die sich schon mal nach hinten, so hinter dem Ohr. Ne? Hast du schon mal hinter dem Ohr gekratzt? So, ne? Ich habe jetzt leider keinen Bizeps, den muss man nach oben drücken. Ah, vielleicht kommt da einer. Nein, aber das sind körpersprachlich, nimmst du mehr Raum ein. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der jetzt zuhört und morgen in einer Besprechung sitzt. Einfach mal Brust nach draußen und den Arm, die linke oder die rechte Hand einfach ein bisschen nach außen stellen. Das heißt, du hast nicht nur einen 30 cm oder 40 cm Raum, den du einnimmst, sondern du nimmst auf einmal mal 1,50 m ein, rechts und links von dir. Und das gibt dir mehr Raum, das gibt dir im Ansehen von anderen mehr Raum und du nimmst dir mehr Raum.
Sehr schön.
Das heißt, rein körpersprachlich kannst du das auch auf die Sprache übertragen und dann wird dir auch mehr Raum gegeben. Automatisch, weil man mehr auf dich schaut, als wenn du nur wie so ein Mäuschen da sitzt und da hinpinst. Ich meine, du bist in der GSA als Kollege, ich bin ja auch dort. Wie oft ist das so, dass Menschen, ne, Kollegen von uns auf die Bühne gehen und vorher noch irgendwie, ne, irgendwie zusammengekauert noch irgendwelche SMS und schreiben oder sonst was? Wir müssten 2 Minuten, ich mache das wirklich, wenn ich auf die Bühne gehe, 2 Minuten vorher stehe ich auf der Toilette, reiß die Arme nach oben, ne, und versetz mich in diesen State, weil der State, diese Veränderung des Testosterons und des Cortisols wirkt nicht nur innen auf mich, sondern auch auf andere. Natürlich. Das heißt, die Wirkung auf andere wird gestärkt. Das ist natürlich mega. Ich meine, 2 Minuten ist doch der Hammer, wissenschaftlich erwiesen. Also das sind Sachen, die müsste man in der Schule lernen. Ja. Vor jeder Arbeit müssten die Kinder, ne, vor jedem Referat oder sonst was. Ich sage das meinen Kindern. Die machen es natürlich nicht, aber das müssen sie selber sagen.
Ja, die stehen dann wahrscheinlich eher mit dem Handy in der Hand vor Facebook live und sagen, ich bin eine echt coole Socke, oder? Das wäre schon mal nicht schlecht, ne? Das wäre ein Anfang. Ja. Die Schülersprache habe ich jetzt auch nicht so drauf. Was interessant ist, ist natürlich, das passt ja auch zum Podcast-Thema Überzeugen oder Auftreten ganz grundsätzlich und zum Thema More Than Money, auch das ist schon angedeutet, weil das von innen heraus kommt. Menschen fragen mich ja immer, wieso ich so wenig über Geld rede, obwohl ich ein Geldtrainer bin. Ne? Ich rede auch wenig über finanzielle Freiheit, obwohl das alle vermuten. Und das ist das Schöne daran, dass es tatsächlich mit Geld wenig bis gar nichts zu tun hat. Denn die Sprache, die wir mit anderen leben, sorgt dafür, was wir auf dem Konto haben. Das ist letztendlich die Formel dahinter. Hast du auch schon angedeutet. Und du kennst bestimmt die Aussage, es gibt 4 Dinge im Leben, die niemals zurückkehren. Über eine davon würde ich gerne sprechen, das ist das gesprochene Wort. Das ist ja auch Thema der GSA öfter als einmal, der German Speakers Association, wer die Abkürzung nicht kennt. Das gesprochene Wort ist so mächtig und es ist wie ein verschossener Pfeil, denn er kehrt nie zurück.
Ja.
Das heißt, wenn wir das in Worte packen, heißt das, ich habe mich im Ton vergriffen.
Mhm.
Wie treffe ich den richtigen Ton?
Genau, gute Frage und das ist ganz wichtig, indem wir uns auf uns selbst zurückbesinnen und uns klar werden, was will ich im Grunde in der Situation erreichen?
Yes.
Wen will ich erreichen? Also sich klar werden, an wen richte ich die Nachricht, die Message und auch, was will ich damit erreichen? Anthony Robbins sagt das so schön, know your outcome. Was soll dabei rauskommen?
Ja.
So, wenn ich das weiß, wenn ich mir darüber im Klaren bin, darüber muss ich mir vorher im Klaren werden. Und dieser Klärungsprozess gibt aber auch ganz klar dann die Richtung vor. Und wenn du dir im Klaren darüber bist, dann passieren nicht so Sachen wie eigentlich und ah ja, ich versuche, sondern dann sagst du, ich mache das so und so.
Ganz genau.
Ich habe gestern wieder mit einem Toningenieur, das ist irgendwie schön, man kommt viel rum. Und ich höre mir dann an, was die Leute so auf dem Herzen haben. Und einer sagte, ja, ich versuche das jetzt auch mit dem Homeoffice. Ich habe mir so ein kleines Studio eingerichtet. Ich habe auch hier mit dem, der ist fest angestellt, aber mit dem Arbeitgeber gesprochen. Das kriegen wir schon. Im Augenblick sind so viele Projekte da, ich versuche das jetzt im nächsten Jahr wirklich. Dann sage ich zu ihm, wie wäre denn, wenn du einfach versuchen streichst? Wenn du einfach sagst, im nächsten Jahr werde ich das machen. Mhm. Ach, ja, das ist gut, ja, das ist gut. Gestern treffe ich ihn, wir sind im Januar, da sage ich, und, wie klappt es mit dem Homeoffice? Ja, ich versuche das gerade so. Und dann guckt er mich an, versuchen war schlecht, ne? Also, er merkte sofort, dass er da was Falsches gesagt hat, beziehungsweise, dass seine Sprache ihm die Wahrheit darüber gesagt hat, was er eigentlich sagt. Und wenn, aber das ist ja der erste Schritt, sich selber bewusst werden. Und wenn, um deine Frage zu beantworten, ich muss mir selber bewusst werden, was will ich nach außen geben, wen will ich erreichen, wie soll es ankommen, dann gibt es gar kein Falsch.
Korrekt.
In dem Sinn. Es gibt kein Falsch. Dann ist innen und außen kongruent. Dann läuft das nicht so, sondern wirklich innen und außen. Wenn man die Hände, für die jetzt nicht zuhören und zuschauen können, übereinander legt, dann legt die linke und die rechte Hand sich genau kongruent übereinander. Das ist das Innen und das Außen.
Ja.
Dann hat man fast eine Hand. Und wenn das nicht stimmt, dann sind es 10 Finger. So, und die behindern sich. Das wird dann schwierig.
Sorgt dafür, dass du später auch zu deiner eigenen Aussage nicht mehr stehen kannst, indem du dann sagst, das habe ich ja gar nicht so gemeint, das habe ich ganz anders gedacht und kommt Ausflüchte. Hast du recht.
Ja. Und ja. Da entstehen natürlich auch viel Missverständnisse. Wenn jemand klar sagt, aber das ist dann auch wieder biblisch beispielsweise, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Ich weiß auch nicht, an welcher Stelle es genau steht, aber das ist ein Satz, den meine Mutter immer wieder gesagt hat. Mhm. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Damit bin ich aufgewachsen.
Etwas dazu zu stehen und nicht zu sagen, ich versuche mal Ja zu sagen.
Genau.
Ja. Ich sage Ja.
Entweder Ja oder Nein. Auch Nein beispielsweise ist ja ein super Erfolgsfaktor.
Kraftvoll, sehr.
Ja. Einfach klar zu sagen, nein. Wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich weiß, wofür ich stehe, wen ich erreichen will, dann kann ich viel öfter Nein sagen und es auch sehr gut begründen. Indem ich sage, nein, aus dem und dem und dem Grund nicht.
Zu Geld und das versteht auch. Passenden Satz zu. Einen sehr schönen sogar. Nein, ich arbeite nicht mehr wegen Geld. Ich arbeite nur noch für Geld.
Ja, sehr gut. Das ist gut. Gefällt mir.
Das ist das, was du mit Outcome beschrieben hast, dass viele morgens aufstehen und sagen, ich muss ja, es wächst ja nicht auf dem Baum oder dergleichen. Ne? Solche Sprüche kennen wir ja alle. Deine Glaubenssätze, ich nenne sie ja primär Überzeugung, weil das tief in uns verankert ist, dass es mehr ist als ein Glauben, sondern es ist wirklich Überzeugung und die muss da raus. Und das mache ich mir klar, indem mir deutlich wird, ja, ich stehe morgens ja auf wegen Geld. Und wenn das die Motivation ist, wird das eben nicht lange halten, nämlich maximal bis zur Mitte der Woche. Und dann freuen wir uns alle auf Freitag, wie das, ne? Heute ist ja Freitag, wo wir es aufnehmen. Da sitzen viele wahrscheinlich jetzt zu Hause und sagen, ja, tschakka, 18 Uhr Feierabend, Wochenende. Also das ist das, was ich meine. Ja. Würdest du sagen, zum Thema Auftreten und Stimme und Überzeugung für sich selbst und auch für andere, dass das eine Fähigkeit ist oder eine Fertigkeit? Also etwas, was ich in mir drin habe, was schon da ist, was schon angelegt ist in meinen Genen oder kann ich das lernen?
Es ist absolut lernbar. Und die größten Redner unserer Zeit und auch vergangener Zeiten zeigen, dass sie aus wirklich den schlechtesten Rednern, dass wirklich die Besten daraus geworden sind. Und das ist absolut eine Fähigkeit, die man lernen kann, indem man schon allein die Leute modelt oder sich anschaut, was machen die eigentlich, von denen ich finde, dass sie gut reden, dass sie gut sprechen. Was machen die? Was ist das, was mir gefällt daran? Aber es nicht zu kopieren, sondern für sich umzusetzen. Jeder hat seine eigene Authentizität. Wenn ich Coachings mache, geht es mir gar nicht darum, in einem bestimmten Rahmen, es gibt ja Trainer, die sagen, so, es gibt so einen positiven Rahmen und da darfst du nicht raus mit den Händen und mach dies und jenes. Und ich bin kein Freund davon zu sagen, du musst in einem bestimmten Bereich mit deinen Händen agieren oder du musst dich so oder so zum Publikum drehen. Natürlich gibt es bestimmte Basics so und es gibt auch ganz bestimmte Verhaltensweisen, wie offen habe ich die Hände und was tue ich, ne, wenn ich die Hände nach unten halte und die Leute meine Handflächen sehen, dann ist das sozialisiert, wie wir sind, ein Stoppzeichen. Damit muss ich natürlich vorsichtig umgehen. Man sieht es jetzt hier im Video, ne, Stopp. Ja. Oder sind die Hände nach oben und offen? Natürlich kann man mit dem Wissen solcher Signale seine Rede besser gestalten, aber grundsätzlich geht es mir immer darum, von innen nach außen, was fühle ich innen, was will ich nach außen geben, dann ist alles natürlich und normal. Ja, ja. Wenn ich eine Rede einstudiere und versuche, meine Bewegung da, du merkst es sofort. Du merkst sofort, ob es einstudiert ist, ob eine Handbewegung einstudiert ist. Weil es ist einfach ganz logisch und klar, es gibt bestimmte Abläufe und das ist der Gedanke, es ist die Bewegung und dann kommt erst das Wort. Und wenn jemand eine Rede einstudiert, dann hat er das Wort schon und dann kommt erst oft die Bewegung. Und dann denkst du dir so, du guckst dem Redner zu und denkst dir, was ist daran falsch? Aber es ist falsch. So, du weißt nicht genau. Und deshalb kommt er dir direkt schon so, irgendwas, der bewegt sich so, als wenn es nicht richtig wäre. Und das ist auch nicht richtig. Weil er erst denkt, dann spricht und dann erst die Bewegung macht. Und das ist totaler Quatsch. Und wenn ich mir darüber gar keine Gedanken machen muss, ist das doch viel besser. Also wenn ich von innen heraus einfach klar bin, was will ich sagen und wie sage ich es dann.
So, wie im Tonstudio, wo die Audiospur eine Sekunde später kommt.
Genau, ja, genau. Herrlich. Weißt du auch, und das muss noch nicht mal eine Sekunde sein. Du merkst sofort in einem Film, dass das ein paar Frames sind. Und ne, ja. Eine Sekunde hat 25 Frames, 24. Das sind dann, ne, ist dann ein Zehntelsekunde oder so. Siehst sofort, da ist was komisch.
Absolut.
Ja.
Herrlich.
Also das ist immer das, was ich, dass ich denke, man kann sich viele Sachen anschauen und dann für sich selber machen, aber es muss immer von innen kommen. Und es ist immer das, warum tue ich etwas? Ein Warum, wenn mein Warum klar ist, dann ist wie ein Dominostein. Wenn das klar ist, warum tue ich das, dann läuft das. Und macht euch über euer Warum klar und Gedanken, dann klappt das auch mit der Rede, mit dem Präsentieren, mit dem Kommunizieren, mit dem Überzeugen, mit dem Erziehen, mit der Liebe, mit allem.
Das ist auch der zentrale Tipp, wenn ich dich richtig schöne Geste. Der zentrale Tipp, wenn ich dich richtig verstehe, denn nun ist ja nicht jeder auf dieser Welt Profisprecher oder will Redner werden, wie wir beide, sondern sagt halt, naja, ich möchte vielleicht einfach morgen im Workshop ein bisschen besser aussehen, wenn ich da vor der Gruppe was erzählen soll, oder ich muss morgen im Vorstellungsgespräch muss ich eine gute Figur abgeben. Ich glaube, dass das auch dafür sinnvoll ist, sich einfach vorher klar zu machen, warum fahre ich da eigentlich hin? Warum muss ich jetzt hier nach vorne? Warum soll ich hier jetzt Klassensprecher werden? Oder was auch immer die Botschaft ist. Ja. Ich glaube, dass das, ja, das ist schon das Entscheidende. Mir ist noch gerade eingefallen, während du davon erzählt hast, eine der großen Reden aktuell im Jahre 2018 ist für mich persönlich bei den Golden Globes die von Oprah Winfrey gewesen. Sie hat darüber gesprochen, was sie bewegt und warum sie der Meinung ist, dass dieses Jahr das Jahr der Frau ist. Und ich glaube, beim letzten Mal gucken hatte das Video 43 Millionen Aufrufe. Ja. Zum Stichwort, ob Reden etwas bewegen können. Ja, sie können. Also wer die Rede nicht kennt, einfach mal googeln. Das findet man ganz schnell bei YouTube, bei Facebook, wie auch immer. Ist ganz groß. Auch wenn man Englisch nicht kann, schaut euch einfach mal an, wie sie spricht, was sie da sagt, wie sie betont. Die Leute haben Standing Ovations gegeben. Sensationell. Das sind für mich so Meilensteine, auch als Vorbilder zu sagen. Und wenn ich die Geschichte von ihr kenne, die könnt ihr alle bei Wikipedia und Co. Herausfinden, aus welchen Verhältnissen sie stammt, dann bestätigt das wunderbar deine Aussage, dass man alles lernen kann. Was würdest du sagen, soll noch als Tipp mit oben drauf, als Sahnehäubchen auf die vielen Ideen, die du schon gegeben hast, für die Damen und Herren da draußen, die sagen, ich möchte morgen überzeugender sein. Was kann ich tun?
Überlege dir drei Worte, für die du in dem Moment stehst. Die sozusagen deine Intention geben, wie du ankommen willst und was du tun willst. Ich nehme ein Beispiel. Wenn ich zu Hause den Schlüssel, ich sage das immer wieder, vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört, wenn ich zu Hause den Schlüssel bei mir zu Hause in die Tür stecke und nach Hause komme, aus dem Büro, aus dem Studio, wo auch immer her, und ich den Schlüssel reinstecke und umdrehe, sage ich mir drei Worte: Love, Care, Support. Also Liebe, kümmere dich und unterstütze. Und das hilft mir extrem, denn ich komme direkt in einen anderen State, also in eine andere Verfassung. Ich bin viel offener zu dem, was mir passiert. Ich bin überhaupt erst offen und es kommt von innen und wird dann nach außen getragen.
Sehr schön.
Also überlegt euch, was ihr in einem Meeting, in dem Workshop, nehmt euch drei Worte, vielleicht ist es auch nur ein Wort, aber nehmt euch das und geht mit einer bestimmten Intention in dieses Gespräch. Das wird einen großen Unterschied machen, denke ich.
Sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt mehr wissen möchte über Thomas und seine Arbeit, wenn ich jetzt sage, das reicht mir nicht, dieser Tipp oder alles, was ich heute gehört habe, war auch schön, aber ich möchte da tiefer rein. Was empfiehlst du?
Ich habe eine Website, thomasfriebe.com. Da verbinde ich jetzt gerade so alle Aktivitäten, die ich so mache. Ich habe verschiedene Websites gehabt und will das jetzt mehr auf diese eine bringen. Hängt sicherlich auch mit so einem Positionierungsgedanken zusammen. Auf der einen Seite habe ich meine Redeangst-Geschichte, ne, so ein digitales Produkt, was ich angesprochen habe. Dann habe ich Erfolgskurs entwickelt, weil ich mich sehr viel die letzten fast 15 Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung befasst habe, mit Erfolgsstrategien, an denen ich selber, die ich auch selber umsetze und deshalb sicherlich, die an meinem Erfolg sicherlich auch beteiligt sind oder ganz klar, die mich geprägt haben, die habe ich zu so einem 5-Wochen-Kurs zusammengefasst und das findet man alles, die Informationen darüber, besser auftreten, sich besser selbst präsentieren, findet man alles auf der Website www.thomasfriebe.com. Friebe wie der Friede, nur mit B wie Bertha.
Wow, ja, da hört man den Sprecher gleich wieder. Wir werden das natürlich auch in die Shownotes reinschreiben, nebst vieler anderer Tipps, die wir noch ergänzen werden. Das passt wunderbar dazu. Über eine Sache haben wir jetzt heute nicht gesprochen, das ist nicht so schlimm. Das ist nämlich die Tatsache, dass es von dir noch einen Bestseller gibt, den du mitgeschrieben hast.
Oh ja, stimmt.
Ja, da war ja was. Ne?
Ich habe ihn noch hier.
Stimmt, ich bin ja auch noch Autor.
Stimmt.
Ah, da ist er. Genau. Mit Brian Tracy zusammen.
Genau, ja. Das war eine tolle Erfahrung. Haben wir noch eine Minute? Also das war echt toll.
10 Minuten, das ist alles wunderbar.
Das ist, das habe ich zusammen mit anderen Experten geschrieben, das Buch, aber vom Verlag wurde. Und das ist ein Bestseller geworden, auf Englisch in Amerika. Und das Schöne war eben, dass der Verlag uns einzelnen Autoren auch die Möglichkeit gab, dann mit Brian Tracy auf dem Cover zu erscheinen für eine persönliche Edition, also eine Cover-Edition. Wenn man es auf Amazon kauft, dann ist es eher so, ne? Er steht dann in der Mitte. Ja, aber das ist toll. Das heißt, ich konnte es meinen Kunden schicken und habe noch ein paar Exemplare. Und das war toll. Das war auch für mich und meine Frau toll, weil es gab dann in Hollywood gab es sozusagen die Bestsellerverleihung, den Quilly Award. Und das war toll, auch mit gleichgesinnten Autoren, Leuten, Coaches, die an Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind und an Transformation. Das war eine tolle Erfahrung.
Ja. Brian Tracy ist ja auch eine Institution in der Branche. Jeder, der sich irgendwie mit diesen Themen beschäftigt, egal auf welchen Portalen der kommt, an ihm auch nicht vorbei. Insofern passt das wunderbar. Ich habe noch 3 Fragen für dich.
Oh, ja.
Beziehungsweise sind eigentlich nicht wirklich Fragen, sondern es ist der Wunsch, dass du einen Satz beendest. Vielleicht kennst du das schon, wenn du mal einen Podcast von mir gehört hast. Und mich interessiert natürlich, ich wiederhole mich da auch gern, weil auch neu zugeschaltete Damen und Herren dabei sind vielleicht. Ich habe eine Comicserie, die ist mal aus der Zeit von Liebe ist entstanden. Ich habe die Entstehungsgeschichte, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Aber auch das tue ich gern, weil das eben auch etwas ist, wo ich für brenne, lichterloh quasi. Nämlich aus Liebe ist, diese beiden Figürchen, wo dann quasi drunter steht, Liebe ist, wenn er dir mal wieder Blumen mitbringt, ne? Habe ich irgendwann da gesessen und habe gedacht, wie bringst du den Menschen auf möglichst humorvolle Weise bei, dass ihr Gelddenken optimierungswürdig ist? Und so ist Geld ist entstanden. Also deswegen die Frage an dich konkret, Geld ist für mich persönlich vor allem?
Energie.
Okay, passt. 2. Satz, die richtige Einstellung zu Geld ist für mich?
Verantwortungsvoll. Damit umzugehen, wenn man es dann so weiterführt.
Ja, gut, danke. Und der 3. ist, der praktische Umgang mit Geld
ist immer wieder doch auch eine Herausforderung.
Sehr schön, ja. Und auch da die Lieblingsfrage, bist du Kartenzahler, bist du Barzahler?
Ich versuche so viel wie möglich bar zu zahlen.
Du versuchst es.
Genau, ich versuche, weil oft kommt man nicht dann doch nicht dran vorbei, weil es gar keine Möglichkeit mehr gibt, bar zu zahlen. Ja. Also im Restaurant, an Tankstellen, wobei ich ein Elektroauto fahre, also das Tanken hat sich für mich erledigt, aber versuche ich immer, also wenn ich nicht wirklich blank bin, was selten passiert, zahle ich bar.
Einverstanden. Ja, du hast natürlich recht. Mit dem Versuchen, insofern, als dass es Länder gibt wie USA, glaube ich, wo du nur noch mit Karte zahlen kannst. Da geht es gar nicht mehr anders.
Du, In Frankreich waren wir jetzt im Urlaub, da an der Tankstelle, das war extrem schwer, damit bar, das ging gar nicht. Okay. Also an manchen Tankstellen konnten wir, ging gar nicht. Mhm. Also dachte ich so, oh, das ist krass.
Du wirst dazu gezwungen, ja. Und dann ist klar, und das ist auch eines meiner Lieblingsthemen in meinen Seminaren, die Haptik, die geht verloren. So eine doofe Plastikkarte hat für mich null Charme. Und wenn ich so einen schönen 500-Euro-Schein, der ja nun auch bald abgeschafft werden soll, ich werde sie weiterhin sammeln.
Sehr gut.
Das tue ich sehr gerne. Ich mag die Farbe, ist lila. Ist auch schön, obwohl meine Lieblingsfarbe grün ist, unverkennbar. Aber ich finde es einfach schöner, sowas in der Hand zu haben. Es gab mal so eine Werbung von irgendeiner Online-Bank, nehmen Sie doch Ihr Geld mal wieder in die Hand.
Ja? Sehr schön.
Im wahrsten Sinne, ja, wirklich den Schein mal in die Hand.
Aber witzigerweise, warum war das eine Online-Bank da?
Das ist eigentlich crazy, ich weiß.
Ja, da ging's um schwierig bei einer Online-Bank.
Ja, aber der Spruch, der war gut. Ne? Nehmen Sie Ihr
Geld. Ja, der war gut, auf jeden Fall.
Ich da gedacht, ja, jetzt nimmst du den Schein mal wieder in die Hand. Was ist da eigentlich drauf auf dem 100er? Was ist da abgebildet? Welche Farbe hat der? Und da beschäftigen sich so wenige mit. Und ich tue das sehr gerne und tue das auch im Seminar. Aber das nur so am Rande fiel mir gerade ein.
Ich glaube auch, ich weiß, warum du grün noch lieber magst als lila.
Na.
Naja, der Tausender ist grün, oder?
Es gibt keinen Tausender mehr.
Nein?
Nein. Es gab früher einen Tausender, als wir D-Mark-Zeiten hatten. Grün ist
der war grün.
Der 100er ist grün. Tatsächlich.
Ach so.
Der 100er ist grün. Siehst du, da merkst du es dran. Ne? Welche Farbe hat der 200-Euro-Schein?
So gelblich, ne?
Genau, so ein nicht wirklich schönes Gelb. Deswegen haben ihn auch so wenige. Ja. Der beliebteste Schein, den kriegst du auch regelmäßig, wenn du denn in Automaten Geld holst, ist der 50er und der ist braun. Ja? Das ist jetzt nicht wirklich eine tolle Farbe für einen Geldschein. Aber gut, mich hat man ja bei der Geschichte nicht befragt. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, wenn wir so weit sind, dass wir da mal fragen dürfen, dann gibt es Scheine ohnehin nicht mehr. Ja, also was ich noch gerne hätte, wenn du noch etwas zum Schluss den Menschen mit auf den Weg geben möchtest, dass sie sagen, dieser Podcast hat mir gut gefallen, weil ganz zum Schluss hat der Thomas noch Folgendes gesagt.
Höre auf deine innere Stimme.
Perfekt. Ich danke dir für deine Zeit, für das tolle Interview und ich hoffe, dass die Menschen da draußen jetzt gleich diese ganzen Tipps umsetzen und wünsche viel Erfolg dabei. Bleibt uns gewogen und in diesem Sinne More Than Money. Liebe Grüße nach Köln, Thomas.
Vielen Dank, Andreas. Ciao.
Ciao. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und Sie haben neue Impulse und Inspiration für Ihren Tag erhalten. Ich bin sehr dankbar, dass Sie Ihre wertvolle Zeit mit mir teilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Podcast bewerten. Sie helfen mir damit, dass ich möglichst viele Menschen mit meiner Botschaft erreiche. Herzlichen Dank dafür. Beginnen Sie jetzt gleich, die Tipps der heutigen Folge umzusetzen. Nutzen Sie das Momentum, damit auch Sie sagen können, it's more than money. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, Ihr Andreas Emmenko-Brenz.